Und was glaubst du? Der Podcast der Glaubensserie.
Ja, herzlich willkommen zu unserem ersten Podcast der Glaubensserie Und was glaubst du? Die Glaubensserie der beiden Kirchenzeitungen Glaube und Heimat aus Mitteldeutschland und dem Sonntag aus Sachsen. Ja, in dieser Glaubensserie beschäftigen wir uns auf ganz verschiedene Art und Weise mit den 50 wichtigsten Bibelstellen. Heute ist Woche 1 und Tag 1 der Ostersonntag. Heute geht es um die Frage, der Tod kommt, wie geht man damit um? Und ich habe einen Gast, Christine Kalden. Sie ist gerontopsychiatrische Fachkraft und Gesundheitsversorgungsplanerin. Ja, einen wunderschönen Ostersonntag, Frau Kalden. Ich grüße Sie.
Ja, ich grüße Sie auch. Grüß Gott.
Gerontopsychiatrische Fachkraft, vielleicht können Sie mal so ein bisschen aus Ihrem Arbeitsalltag erzählen. Worum geht es denn da? Wie sieht so ein Arbeitsalltag bei Ihnen aus?
Ich bin eigentlich gelernte Krankenschwester und habe mich dann im Laufe meiner Berufsjahre fortgebildet zur gerontopsychiatrischen Fachkraft, weil mir einfach die Senioren immer mehr ans Herz gewachsen sind, die ich betreut habe im Krankenhaus, im Alltag. Und ich habe das als sehr dankbare Aufgabe empfunden und habe mich dann darauf spezialisiert. Meine Aufgabe in den letzten Jahr, rund 20 Jahren, war es, die Senioren zu begleiten beim Älterwerden, in ihrem letzten Zuhause, was man auch zweites Zuhause nennt, in den Seniorenheimen oder Tagespflegen. Und natürlich habe ich sie beim Sterben begleitet. Das waren so meine Hauptaufgaben.
Was sind denn so die klassischen, ich sag mal, Sorgen und Nöte von älteren und alten Menschen?
Die klassischen Sorgen und Nöte. Also natürlich haben sie erstmal Angst, wenn sie nicht zu Hause sterben können, sondern wenn sie in einer Einrichtung oder in einem Krankenhaus plötzlich landen. Und meistens ist das irgendwie tatsächlich plötzlich, weil wir uns alle nicht so richtig darauf vorbereiten und auch im Leben, im Jetzt, in der Gesundheit, wo wir noch vieles eigentlich planen können, uns damit nicht so gerne auseinandersetzen, gerne wegschauen. Und deswegen ist die Situation, wenn die Senioren oder die todkranken Menschen an eine Einrichtung kommen, natürlich erstmal ganz, ganz großer Schreck. Und sie haben Angst, wer versorgt mich? Was wird mit mir passieren? Wird es wehtun? Wird es Schmerzen geben? Wird es irgendwie ganz komisch sein? Bin ich hier ausgeliefert? Habe ich hier überhaupt noch freien Willen? Was passiert mit mir? Das sind so die größten Ängste und Sorgen, ja, der mir vertrauten Menschen.
Sie sagten gerade vertraute Menschen und an vertraute Menschen, ich kann mir vorstellen, da wächst man auch so über die Monate oder Jahre vielleicht sogar ganz schön eng zusammen, oder, mit den Menschen?
Ja, absolut. Also, und deswegen habe ich mich ja auch entschieden, dann eben aus dieser Krankenschwester doch die psychiatrische Krankenschwester für Senioren zu werden, weil man eben viel, viel mehr Zeit miteinander verbringt und tatsächlich ist sehr persönlich und auch sehr intim wird. Und das macht aber eben ja diesen Beruf auch aus oder diese Aufgabe auch aus und diese Verantwortung auch für denjenigen zu übernehmen, der ja doch krank ist und so ein bisschen hilflos ist. Und man möchte den, da wo er steht, da wo er ist und mit dem, was er eigentlich auch für sich will, begleiten. Und das so würdevoll, wie es nur geht.
Gerade für alte Menschen ist ja klar, der Tod steht irgendwann bevor. Wie gestaltet man denn so einen bevorstehenden Abschied?
Wir gut geschulten Fachkräfte besprechen das miteinander. Einrichtungen, die richtig gut sind, haben tatsächlich auch so eine Versorgungsplanerin wie mich mit im Boot, die ganz gezielt die Menschen dazu einlädt, darüber zu sprechen vorher, nämlich über die Patientenverfügung. Was möchte ich, wenn ich selbst nicht mehr bestimmen kann? Was möchte ich in Gesundheit sozusagen verfügen? Was soll mein letzter Wille sein? Das heißt also, wenn eine Einrichtung sehr gut ist, hat sie eine gesundheitliche Versorgungsplanerin oder Planer mit im Boot und eben sehr gut geschulte Fachkräfte mit im Boot.
Und wie sieht es ganz praktisch aus? Wie kann man das umsetzen?
Genau, man lädt also sozusagen die Klienten, die Patienten, die Menschen zu diesem Gespräch ein. Und da muss man tatsächlich ganz loyal sein, darf sein eigenes Gefühl, seine eigenen Wertvorstellungen gar nicht mit da spielen lassen, sondern muss wirklich sehr abgegrenzt herausfinden, was möchte mein Gegenüber, wenn er eben seinen letzten Willen bestimmt. Wenn man das dann alles verfügt hat, aufgeschrieben hat, oft kommt ja dann noch ein Notar dazu, also die Angehörigen geben das dann dem Notar weiter, der es dann ja, nochmal überprüft, ob auch alles okay ist. Und in der praktischen Arbeit ist es dann so, dass alle im Team wissen, was ist der letzte Wille des Patienten und den auch berücksichtigen, dass dann Teamsitzungen darüber gesprochen wird. Da gibt es so tausend Tricks noch, wo man dann sieht, wenn es ernst wird, wo steht das, wo wird es abgeheftet, wo kann ich nochmal nachlesen. Aber es gibt auch Menschen, die wollen das nicht. Die nehmen dieses Angebot nicht an und sagen, es soll geschehen, was geschieht. Es wird sich irgendwie ein Weg finden und es wird alles gut werden oder auch nicht. Und dann ist es die Aufgabe von uns Fachkräften im Gespräch, im Miteinander, im Alltag, der Pflegeversorgung und Betreuung rauszufinden. Was mag er nicht, ja? Also sozusagen ein bisschen spielerisch rauszufinden, was könnte es sein, was er sich wünscht.
Da denke ich jetzt gerade an so Menschen, die sich vielleicht nicht mehr mitteilen können, weil sie vielleicht zu sehr in der Demenz stecken oder vielleicht einen Schlaganfall hatten und daher nicht mehr in der Lage sind zu sprechen. Das heißt, man kann es trotzdem irgendwie rauskitzeln, sage ich jetzt mal, oder?
Genau, man kann es rauskitzeln tatsächlich. Der erste Weg ist erstmal über die Angehörigen zu gehen und da so ein bisschen biografische Eckdaten zu erfragen. Ganz wichtig ist auch, hat er einen religiösen Glauben gehabt oder ist er irgendwie anders spirituell unterwegs? Was waren so wichtige Werte für ihn? Also Werte wie Pünktlichkeit, Frieden, Liebe, das sind zum Beispiel ja auch Werte, ja? Glaube, das ist auch ein Wert. Die versucht man dann über die Angehörigenarbeit herauszufinden. Und wenn sich jemand nicht mehr verbal gut äußern kann, bekommt man aber auch ein Gefühl, indem man eben die Angebote sich anschaut, die in so Einrichtungen sind, wie ein Gottesdienst oder eine Musikgruppe. Oder da sieht man ja auch, wie reagiert der Mensch. Wenn im Gottesdienst jetzt jemand sitzt, der sich verbal nicht mal äußern kann, aber unheimlich anmutig da sitzt, die Hände faltet, dann weiß man, okay, der ist da zu Hause. Das ist für ihn genau das Richtige, der Gottesdienst, ja? Genauso ist es, wenn man in der Musikgruppe Lieder singt. Wenn es jetzt Volkslieder sind und derjenige, meistens singen die dann mit und klatschen mit, weiß man, okay, das findet er ganz gut. Wenn es jetzt christliche Lieder sind und er ist dann eher so zurückgezogen und will dann meinetwegen auch mit dem Rollstuhl wieder abhauen, dann weiß man, okay, damit braucht man ihn jetzt nicht irgendwie behelligen. Also man kriegt es auch ganz viel über nonverbale Zeichen mit. Was möchte der Mensch? Wenn man ein Auge dafür hat und vor allem, wenn man das Herz auch dafür hat, wenn man es sehen will.
Jetzt steht ja der Ostersonntag, den wir heute begehen, für die Auferstehung viel mehr. Aber uns allen steht vorher der Tod bevor. Wie kann man sich generell darauf vorbereiten? Nicht nur als ganz alter Mensch, sondern vorsorgen sollten wir vielleicht schon alle ab einem bestimmten Alter. Wie kann man da, wie kann man das angehen?
Also, ich habe ja viele Jahre und beziehungsweise Jahrzehnte damit zu tun und habe in diesen Jahrzehnten gelernt, zu sagen, dass der Tod zum Leben dazugehört. Er ist Teil dessen. Und viele, wenn die mich dann anschauen, dann benutze ich ganz oft auch noch das Bild des Lebenskreises, also wie wir werden geboren, damit beginnt unser Lebenskreis. Und wenn er sich schließt, dann endet er mit dem Tod. Und es ist aber alles eins. Es ist ein Kreislauf. Es ist der Kreislauf des Lebens, der mit dem Tod endet und der aber absolut mit dazugehört und ganz natürlich dazugehört. Also, dass es wichtig ist, sich damit auch auseinanderzusetzen, dass dieser Kreis sich irgendwann schließt. Und es gibt keine, hier auf dieser Erde gibt es keine Endlichkeit.
Spielt denn in Ihrer Arbeit der christliche Glaube eine große Rolle? Also sei es jetzt bei Ihnen persönlich oder bei den KlientInnen?
In meiner Arbeit hat er das getan. Ich würde das jetzt nicht verallgemeinern für viele andere Krankenschwestern. Ich erzähle meine kleine Geschichte. Ich habe 2008 angefangen, in einem katholischen Haus zu arbeiten, in einem katholischen Krankenhaus mit zwei Pflegeeinrichtungen. Damals noch geleitet von Ordensschwestern. Und die Arbeit hat mich so angefasst und so berührt, die Arbeit dort von den wenigen Ordensschwestern, die dann noch gearbeitet haben, dass ich selbst sogar mich erwachsen dazu entschlossen habe, taufen zu lassen, weil mich das wirklich unglaublich, ja, berührt hat, wie dort mit vor allem Senioren und schwerstkranken Menschen umgegangen ist und wie auch in diesem, ich jetzt sage jetzt einfach mal, Krankenalltag der christliche Glaube integriert wurde. Also diese drei Häuser hatten natürlich alle eine große Kapelle. Alle christlichen Feste wurden komplett mit in den Tagesablauf eingebunden. Jeden Abend gab es im Krankenhaus und auch in den zwei Einrichtungen einen Gottesdienst und jeder konnte dorthin. Und das hat mich total berührt und mich hat diese Nächstenliebe berührt. Und das Miteinander von den Ordensschwestern, von den Krankenschwestern, es ist ja dann auch irgendwann so ein bisschen aufgeweicht, dass man gesagt hat, man nimmt auch Schwestern, die atheistisch sind und die dürfen in unserem Haus arbeiten. Und das fand ich wunderbar, dass es aufgeweicht worden ist, weil so konnten auch Nichtgläubige an diesem Miteinander teilhaben und sehen, wie schön auch christliche Nächstenliebe sein kann.
Also bei Ihnen war das ja der Fall wahrscheinlich, dass Sie dort
Bei
als
mir war es der Fall,
relativ
genau.
atheistische Krankenschwester
Genau.
dort angekommen sind, ja, und den Glauben dann für sich entdeckt
Genau.
haben.
Ich bin tatsächlich sehr atheistisch erzogen worden. Ich bin in der ehemaligen DDR groß geworden. Und da spielte in unserer Familie Glaube gar keine Rolle. Und bei meinen Freundinnen und Freunden, da waren es tatsächlich nur zwei. Die waren ja so ein bisschen auch Außenseiter. Und ich habe mich aber schon immer so, ja, dafür interessiert und bin dann auch manchmal mit zu den Gottesdiensten, was meine Eltern nicht so gern gesehen haben. Da habe ich mich tatsächlich erst mit 34 entschieden, taufen zu lassen. Ja.
Sehen Sie, ich war 22. Ich hatte auch eine
Naja.
Erwachsenentaufe. Wie leben Sie denn
Ja.
heute das Christsein im Alltag?
Also im Alltag lebe ich so, dass ich tatsächlich ein Mensch bin, der Nächstenliebe praktiziert, der eigentlich die Menschen immer da stehen lässt, wo sie gerade stehen und da auch abholt, wo sie stehen. Ich bin sehr loyal. Und ich bete tatsächlich viel. Nicht nur zu Dingen, wo, wenn die jetzt wichtig sind, wenn meine Tochter sagt, Mama, ich habe heute ein ganz wichtiges Gespräch, kannst du für mich beten? Nicht nur dann mache ich das, sondern tue das in meinen Alltag mit einbinden, wenn meine kleine Tochter mal schlecht drauf ist. Dann sage ich, komm, wir beten jetzt miteinander, vielleicht ist es danach besser. So in Kleinigkeiten. Und natürlich gehe ich auch ab und zu, wenn es der Alltag möglich macht, auch in Gottesdienste, in Konzerte, in Kirchen. Zu Ostern liebe ich natürlich immer die Johannespassion. Das ist für mich auch immer was ganz Ergreifendes. Darf eigentlich zu Ostern nicht fehlen. Es gibt so ganz kleine Eckpunkte, die sehr wichtig sind im Jahresverlauf für mich. Und ansonsten lebe ich meinen Glauben auch viel für mich selber. Ich habe so meinen kleinen Altar am Nachttisch. Und
Ja.
ja, und bin sehr, sehr offen, egal in welche Glaubensrichtung mein Gegenüber geht. Ja, also ich bin jemand, der sehr offen ist und alle Menschen das glauben lässt, was sie gerne möchten.
Jetzt praktizieren Sie ja Nächstenliebe auch komplett in Ihrem Job. Also ohne Nächstenliebe ginge das ja wahrscheinlich gar nicht. Ja, jetzt begehen wir heute den Ostersonntag und Ostern erzählt uns ja eigentlich davon, dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Können Sie das auch für Ihren Job sagen? Gibt es da irgendwas über den Tod hinaus?
Ja, über den Tod hinaus gibt es immer die Hoffnung auf was sehr Gutes, die Hoffnung auf Licht. Und das habe ich in meiner Arbeit erst kennengelernt. Also ich bin so nicht erzogen worden. Ich habe das als Kind, als Jugendliche, als junge Erwachsene nicht gespürt. Jetzt mit 51 spüre ich das auch. Und ich habe das gelernt tatsächlich durch meinen Berufsalltag, weil Ostersonntag war immer egal. Wann, wie ich und wo ich gearbeitet habe, gab es immer ein Osterfrühstück. Die Osterlämmer. Es war eigentlich der schönste Tag für mich im ganzen Krankenhaus- oder Einrichtungsjahr, noch schöner als Weihnachten, weil es was ganz, ganz Besonderes war und weil es auch hell war. Es war Licht, es war am Osterfrühstückstisch war Licht und die Hoffnung, ja, war immer mit dabei. Und das hat mich sehr geprägt. Was mich auch geprägt hat in diesem christlichen Alltag ist eine Situation, die ich Ihnen jetzt erzähle. Wie gesagt, ich war ja das erste Mal in einer Einrichtung oder in einem Krankenhaus, was katholisch geführt worden ist von Ordensschwestern. Bei meiner ersten christlichen Patientin sozusagen oder Bewohnerin, die verstorben ist in meinen Armen, habe ich das erste Mal das Vaterunser gesprochen und war ganz aufgeregt, weil das musste ich ja irgendwie vorher auch lernen. Ich hatte erst diese Späterwachsenentaufe und das war so rührig, muss ich Ihnen sagen, dieses Vaterunser und die letzten Atemzüge der Bewohnerin, die waren so ruhig. Und da habe ich das erste Mal tatsächlich gespürt, jetzt kommt was Größeres. Jetzt ist dieses, an was wir glauben, an diese Hoffnung und an das Licht, das ist jetzt da. Und es war plötzlich so einfach und gar nicht mehr schlimm und dramatisch. Und diesen Moment, der ja nun schon seit, also jetzt 2008 passiert, der hat mir auch die Angst vorm Tod genommen. Und genauso konnte ich das dann irgendwie weitertragen. Und manche finden das oder fanden das dann auch komisch, wenn ich es erzählt habe oder auch wenn ich es heute noch erzähle. Aber das ist für mich so dieser Moment gewesen, wo ich das so gesehen und gespürt, also ich habe es gesehen und gespürt. Diese Hoffnung, dieses Licht und jetzt ist es gut.
Das ist ja eine
Ja, und dann,
Wahnsinnserfahrung.
ja,
Ja.
und tatsächlich die viele Gläubige meiner Patienten, Klienten, Anvertrauten, da habe ich das gespürt, dass die, oder die haben es auch gesagt, sie haben keine Angst. Es ist okay. Ich werde abgeholt und ich gehe auf meine Reise und auf die gehe ich nicht alleine. Und da wird alles gut. Und das war oder ist heute noch für mich berührend, schön. Und ja, ich brauche keine Angst haben.
Vielen Dank an Christine Kalden. Sie ist gerontopsychiatrische Fachkraft in Altenheim. Ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch und einen wunderschönen Ostersonntag noch.
Ja, sehr gerne auch. Frohe Ostern.
Dankeschön.
Das war Und was glaubst du? Der Podcast der Glaubensserie. Ein Gemeinschaftsprojekt der evangelischen Kirchenzeitungen Glaube und Heimat und der Sonntag.